Wutbrief gegen Migrationspolitik. Parteirebellen Matthias Schimpf legt nach. Kommt jetzt der Mitgliederaufstand bei den Grünen? Islamismusfachmann Irfan Peci im Auf1-Interview. Er erklärt, weshalb gerade Fans von Taylor Swift ein leichtes Ziel für den Terror sind. Und Agenten im Zwielicht. Kein Verfassungsschutz ist so politisch wie der Inlandsgeheimdienst in Thüringen. Aber es gibt einen anderen Grund, warum die Behörde jetzt vielleicht illegal ist. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gibt es bei Deutschlands Grünen jetzt den Mitgliederaufstand gegen die Migrationspolitik? Denn nicht erst seit dem Wahldebakel in Sachsen und Thüringen rumort es an der Basis. Erst forderte der hessische Kreisvorsitzende Matthias Schimpf einen echten Richtungswechsel. Jetzt legt der Politiker sogar noch einmal nach. Gegenüber auf 1 macht er unmissverständlich deutlich, Zitat, die von mir schon länger geforderte Kehrtwende in der Migrationspolitik wird von vielen Kommunalpolitikern vor Ort geteilt. Insoweit gehe ich von einer Mehrheitsfähigkeit aus. Die Rückmeldungen waren durchgängig positiv. Mithin werde ich weiter für meine Position eintreten. Das klingt wie eine Drohung gegen die Berliner Parteiführung um Ricarda Lang und Omid Nuripur. Denn bislang halten die Grünen unbeirrt am Kurs der Masseneinwanderung fest. Daran kann offenbar auch islamistischer Terror nichts ändern. Nach dem Messeranschlag von Solingen forderte ein sogenanntes Autorinnenpapier als Reaktion auf Bedrohungen eine Stärkung des Anti-Rechts-Programmes. Demokratie leben. Dagegen rebellieren nun offenbar auch Teile der Parteibasis. Die Grünen-Führung scheint diese Zeichen bislang ignorieren zu wollen. Auf Anfrage unserer Redaktion hat die Partei die Forderungen Schimpfs nicht kommentiert. In der Corona-Zeit unterstützte die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Dr. Madeleine Petrovic, Kritiker der staatlichen Zwangsmaßnahmen. Sie stellte sich gegen die Impfpflicht und damit auch gegen ihre eigene Partei. Nun tritt sie mit ihrer eigenen Partei zur Nationalratswahl an. Zur Migration sagte sie exklusiv gegenüber auf 1.
Ich möchte gleich noch bei Ihnen bleiben, Frau Petrovic, und ein Thema ansprechen, das viele mittlerweile bewegt, nämlich die unkontrollierte Massenzuwanderung und ihre Folgen. Jetzt sind ja die Grünen, von denen Sie ursprünglich kommen, eher pro Zuwanderung und Multikulti eingestellt. Sie waren immerhin auch Bundessprecherin der Grünen in Österreich. Wie stehen Sie diesem Thema jetzt gegenüber, vor allem angesichts des täglichen Wahnsinns, den wir tagtäglich auch in den Zeitungen erleben und sehen und lesen können, sei es in Wien, sei es anderswo mit kriminellen Migrantenbanden, die ja da in Wien wüten bis zum Gehtnichtmehr. Hat Österreich den Zenit erreicht oder können Ihrer Meinung nach noch mehr Migranten nach Österreich kommen?
Ich glaube, wir müssen die Fragen anders stellen. Auch hier handelt es sich um politische Defizite. Wie ich damals den öffentlichen Dienst verlassen habe, gab es ungefähr 50 sogenannte Mangelberufe. Kann man einfach nachschlagen, wenn man das in einer Suchmaschine eingibt, Mangelberufe in Österreich, haben wir jetzt, und das ist in kürzester Zeit gestiegen, 110 Mangelberufe. Ein Mangelberuf ist ein Beruf, wo wir nicht genug Bewerberinnen und Bewerber haben, um die offenen Jobs zu besetzen.
Ja, aber wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immens Zuwanderungszuströme gehabt.
Offenbar ist da was falsch gelaufen. Ich glaube auch, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte, so wie sie konzipiert war, an sich war sie einerseits ein Rohrkrepierer, weil man die Leute, die man gebraucht hätte, nicht bekommen hat. Und andererseits sind Leute ins Land gekommen, die hier von ihrer ganzen Persönlichkeit her keine Chance haben, sich positiv zu integrieren. Also wenn es um schwere Kriminalität geht, gibt es kein Pardon, da hat jemand sein Bleiberecht auf jeden Fall verwirkt.
Für die Zeitungen in Sachsen gibt es heute nur ein wichtiges Thema. Die Fälschungen von 130 Briefwahlstimmen. Und das politische Framing liefern die Redaktionen gleich mit. So schreibt etwa die Bild-Zeitung, Neonazi-Wahlbetrug in ganz Sachsen. Inhaltlich ähnlich und nur in der Wortwahl gemäßigter titelt die Sächsische Zeitung. Offenbar Betrugsversuche zugunsten der rechtsextremen Freien Sachsen. Der Hintergrund. In Dresden und dem nahegelegenen Radeberg wurden 130 gefälschte Briefwahlunterlagen gefunden. Der Verdacht fällt auf Briefträger und zwei Mitarbeiter von Altenheimen. Sie hätten die Stimmzettel mit dünnen Aufklebern verändert, auf denen die Freien Sachsen angekreuzt waren. Die Ermittlungen der Polizei laufen, doch in der medialen Berichterstattung wird die kleine Partei unverhohlen verantwortlich gemacht, obwohl es weder für noch gegen diese These einen Beweis gibt. Die Freien Sachsen weisen die Vorwürfe zurück. In einer Stellungnahme begrüßen sie, so wörtlich, die angekündigte Überprüfung der Briefwahlunterlagen. Wie auf 1 aus Parteikreisen erfuhr, halten die Freien Sachsen eine False-Flag-Aktion für durchaus möglich. Dafür spreche auch die sehr durchsichtige und einfach zu entdeckende Manipulation der Wahlzettel. Soll dadurch von der sogenannten Software-Panne abgelenkt werden, wegen der die AfD ihre Sperrminorität im Dresdner Landtag verlor? Auch die Kritik, dass es bei Briefwahlen ein hohes Fälschungsrisiko gäbe, kann auf diese Weise umgedreht werden. In den USA scheint das Establishment diese Taktik der Verdrehung bereits länger zu verfolgen. Bereits 2020 wurde behauptet, dass Trump bei der Präsidentschaftswahl manipuliert hätte. Eine solche offizielle Wahlbeteiligung gab es nicht einmal in der DDR. Doch am vergangenen Sonntag lag sie im sächsischen Strehla bei 103%. Und das war noch niedrig. Wie der Landeswahlleiter des Freistaates gegenüber auf 1 bestätigte, registrierte die Gemeinde Ralbitz-Rosenthal offiziell 104,6%, der Ort Schönfeld sogar 131,5%. Ist dies nun ein offensichtliches Anzeichen für Wahlbetrug oder nur für ein intransparentes System? Der Landeswahlleiter rechtfertigt sich gegenüber unserem Sender wie folgt. In Strehla würden auch die Briefwahlstimmen aus kleineren Gemeinden ausgezählt werden, was eine entsprechend hohe Wahlbeteiligung ergebe. In den Gemeinden Hirschstein und Stauchitz sei die Wahlbeteiligung dafür entsprechend niedriger. Auffallend ist aber, wie hoch die jeweilige Briefwahlbeteiligung war, könne man uns aufgrund der Vorgehensweise nicht mehr mitteilen. Praktisch kein Tag vergeht in Europa ohne einen Messerangriff. Die Opfer scheinen oft willkürlich ausgewählt, doch auffallend ist, gleich 2 Attacken galten jüngst Fans der Sängerin Taylor Swift. Zum einen der Mord an 3 Mädchen im englischen Southport, die an einem Taylor Swift-Tanzkurs teilnahmen. Zum anderen der vereitelte Anschlag auf das Konzert des Popstars in Wien. War dies Zufall? Oder ist die weltweit bekannte Künstlerin in den Augen der Islamisten ein Feindbild und ihre Anhänger daher todeswürdige Ungläubige? Diese Frage stellte ich dem Fachmann für Islamismus, Irfan Peci.
Es steht symbolisch für etwas. Also es geht jetzt nicht um die Person Taylor Swift, das hätte auch irgendwie irgendeine andere populäre amerikanische oder westliche Sängerin sein können. Es geht da eher darum, es ist ein Konzert, ein Musikkonzert. Es steht symbolisch für die, ja, für das moralisch, für den moralisch verwerflichen und verfallenden Westen, ja, eine Menschenansammlung, es wird Alkohol getrunken, Musik gespielt, getanzt und der Schock ist dann natürlich besonders groß und deutlich größer, als wenn man jetzt irgendwie eine Militärkaserne oder sowas angreifen könnte. Und natürlich von den Sicherheitsvorkehrungen her ist es immer deutlich leichter. Wir wissen ja auch, was da für Sicherheitsfirmen oft engagiert werden, ja, die auch irgendwie teilweise selbst zwielichtig sind. Ich meine, übrigens auch die Pläne, die waren ziemlich professionell von diesem Terroristen. Also der hat sich so ein Blaulicht besorgt und wollte da getarnt als Zivilpolizei durch den ersten Sicherheitsring irgendwie durchkommen. Und ich meine, auch die letzte EM hat uns ja auch gezeigt, wie lasch da die Sicherheitsvorkehrungen waren. Und da hat sie ja auch zum Beispiel einen YouTuber bis hinein ins Stadion geschafft, verkleidet als Maskottchen mit irgendwie gefälschten Akkreditierungen. Also mehrere Gründe. Es steht einerseits symbolisch dafür und es ist ein viel leichter zu treffendes Ziel als jetzt irgendwie zum Beispiel die Münchner Sicherheitskonferenz oder sowas, ja, wo die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch sind und wo man wahrscheinlich sehr früh scheitern würde.
In dem längeren Gespräch mit Irfan Peci ging es vor allem um die Hintergründe des Messeranschlags von Solingen, Das gesamte Interview mit brisanten Informationen finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Dieses Urteil des Verwaltungsgerichts Osnabrück vom Dienstag ist eine Sensation. Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegepersonal war nicht verfassungsgemäß. Der Fall geht nun vor das Bundesverfassungsgericht. Doch der wirkliche Paukenschlag ist, erstmals wurden die RKI-Files in einem Urteil berücksichtigt. Und RKI-Chef Lars Schade habe in der Verhandlung den Einfluss der Politik auf das Robert-Koch-Institut gestanden. Konkret habe er gesagt, die Corona-Risikobewertung sei politisches Management gewesen und kein wissenschaftliches, wie Prozessbeobachter Tom Lausen berichtet. Wörtlich erklärten die Osnabrücker Richter, aufgrund der nunmehr vorliegenden Protokolle des Covid-19-Krisenstabs des Robert-Koch-Instituts sowie der in diesem Zusammenhang heute durchgeführten Zeugenvernehmung von Professor Dr. Schade, Präsident des RKI, sei die Unabhängigkeit der behördlichen Entscheidungsfindung in Frage zu stellen. Weiter habe die Pflegeimpfpflicht gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Berufsfreiheit verstoßen. Und auch im Fall von Familienrichter Christian Detmar gibt es eine überraschende Kehrtwende. Denn der Generalbundesanwalt hat nun die Aufhebung des Urteils beantragt. Detmar hatte 2021 die Maskenpflicht an Thüringer Schulen untersagt. Laut Rechtsanwalt Michael Moser müsse beim Urteil des Landgerichts Erfurt wohl ein, so wörtlich, derber Fehler passiert sein, wenn dieses nun aufgehoben und eine neue Verhandlung beantragt werden soll. Kritische Anwälte fürchten damit die Aufschiebung des Verfahrens. Doch zugleich sei die Corona-Aufarbeitung wohl endlich beim Bundesgerichtshof angekommen, so Anwalt Moser. Doch kommt es nun wirklich zu einer Neubewertung der Corona-Maßnahmen? Daraufhin weist zumindest auch die scharfe Kritik von ZDF-Moderator Markus Lanz in seiner gestrigen Sendung. Emotional verurteilte er die Versprechen der Politik, eine Impfpflicht werde es nicht geben, die dann ein halbes Jahr später doch kommen sollte. Das geht nicht, so der Moderator wörtlich. Die Politik dürfe sich auch im Nachhinein auf eine geänderte Lage nicht hinausreden. Ob Lanz nun nur die aktuelle Stimmung besänftigen soll oder ob es tatsächlich noch zu einer angemessenen Aufarbeitung kommt, wird sich zeigen. Die deutsche Ärztin Dr. Heidi Göldner wurde zu einer Geldstrafe von 2.500 Euro verurteilt. Sie habe nicht ausreichend über die Corona-Injektion aufgeklärt. Juristisch nicht belangt werden konnte sie für einen Aushang in ihrer Praxis, worüber ich mich vor der Sendung mit ihr unterhalten habe.
Bleiben wir mal bei dem Thema Aushang. Die Landesärztekammer Hessen hatte Ihnen 2021 vorgeworfen, falsche und querdenkerische Aussagen zu verbreiten. Worauf bezog sich diese Anschuldigung genau?
Ich hatte geschrieben, dass ich sehr viele Nebenwirkungen beobachtet hätte und im Zusammenhang mit der Impfung eben halt auch von vielen Todesfällen, 40, 50 Todesfällen hatte ich draufgeschrieben, mitbekommen hätte. Mhm. Genau. Und das war wohl für die zu viel.
Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben in Ihrem Aushang von 40 bis 50 Toten nach Covid-Injektionen in Ihrem Umfeld berichtet. Sind Ihnen mittlerweile mehr Fälle bekannt?
Ja, deutlich mehr Fälle. Also ich habe ja selber in meiner Praxis mehrere Impftote. 4 hatte ich vor dieser Zeit, bevor ich das ausgehängt hatte. Die sind auch gemeldet. Inzwischen habe ich mehr Patienten, die habe ich auch alle gemeldet. Ich habe viele Nebenwirkungen, ich habe viele Patienten, deren Angehörige plötzlich und tot umfallen. Mein Ex-Schwiegervater ist selber an Turbokrebs gestorben innerhalb von 3 Wochen nach Diagnosestellung. 3 Monate vorher war nichts gewesen. Also es ist ganz, ganz schnell explodiert. Ich habe mit Bestattern gesprochen, mehrfach gesprochen. Und das Krasseste war, an einem Nachmittag habe ich einen Bestatter beim Einkaufen getroffen und er so, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Ich habe heute 3 plötzlich und unerwartete Fälle abgeholt, 12, 16 und 59 Jahre alt. Der 16-Jährige sollte obduziert worden. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, brauchen wir nicht. Das war im Sommer 22, ist mir immer noch so im Gedächtnis, weil das einfach so heftig gewesen ist.
Muss der Thüringer Verfassungsschutz jetzt aufgelöst werden, weil seine Tätigkeit schlicht illegal ist? Denn bei jedem deutschen Geheimdienst hat der Gesetzgeber eine parlamentarische Kontrolle der Agenten vorgesehen. Damit sollte verhindert werden, dass die Behörden ein Eigenleben führen. Doch in Thüringen ist genau dies seit der letzten Wahl nicht mehr gewährleistet. Denn sämtliche Mitglieder des bisherigen Kontrollausschusses wurden am vergangenen Sonntag nicht mehr in den Landtag gewählt. Neu besetzt werden kann das Gremium aber auch nicht, jedenfalls wenn es nach dem Willen der Systemparteien geht. Denn die Mitglieder werden mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt und eine solche ist gegen die AfD nicht mehr möglich. Bei einer Abstimmung über die Postenvergabe könnte die AfD also eigene Vertreter in der Kontrollinstanz bestimmen. Und das will das Parteienkartell auf keinen Fall riskieren. In logischer Konsequenz ist der Verfassungsschutz in Thüringen eigentlich nicht arbeitsfähig. Doch es wäre nicht der erste Rechtsbruch durch die Kartellparteien. Innerhalb der deutschen Grünen wächst offenbar die Unzufriedenheit mit der Parteiführung. Und das nicht nur beim Thema Migration, sondern auch mit Blick auf die Kriegspolitik. In Berlin hat das jetzt Folgen. Welche? Das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Obwohl der AfD in Sachsen am Montagmorgen wegen eines Rechenfehlers ein entscheidendes Mandat aberkannt wurde, wird sie vielleicht dennoch die sogenannte Sperrminorität ausüben können. Denn laut Radio Leipzig denkt der eine Vertreter der Freien Wähler, der es per Direktmandat in den Landtag geschafft hat, darüber nach, sich der AfD-Fraktion anzuschließen. Damit würde die Alternative wieder über mehr als ein Drittel der Landtagsmandate verfügen. Damit könnten viele wichtige Entscheidungen nicht mehr ohne die AfD getroffen werden. Die britische Regierung schränkt wegen des Gaza-Krieges ihre Waffenexporte nach Israel ein. Wie Außenminister David Lammy im Parlament ankündigte, werden von 350 Lizenzen für den Rüstungsexport rund 30 ausgesetzt. Der Schritt sei nötig, da die Waffen für einen, so wörtlich, schweren Verstoß gegen internationales Menschenrecht genutzt werden könnten. Unter diesen Waffensystemen sollen sich unter anderem Kampfjets und Drohnenteile befinden. Im niedersächsischen Hildesheim soll ein irakischer Asylbewerber am Montagvormittag den Betreiber seiner eigenen Flüchtlingsunterkunft niedergestochen haben. Der 61-jährige Mann verstarb noch am Tatort, der sich in der Nähe des Bahnhofs befand. Der tatverdächtige Iraker wurde noch am selben Abend von der Polizei überwältigt. Der Getötete hatte in der Bahnhofsstraße ein Asylantenheim betrieben, bei dem es sich früher um ein Hotel gehandelt hat. Auch der mutmaßliche Täter soll dort gewohnt haben. Die Türkei hat die formale Aufnahme in die Gruppe der BRICS-Staaten beantragt. Nach Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg wolle Ankara so neue Verbindungen über die bestehenden Allianzen hinaus knüpfen. Bis vor kurzem bestanden die BRICS-Staaten nur aus den Namensgebern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Neben der Türkei gelten auch noch Malaysia, Thailand und Aserbaidschan als weitere Beitrittskandidaten. Die Türkei ist außerdem in das westliche Militärbündnis der NATO eingebunden. In Berlin ist die erste Abgeordnete der Grünen zum BSW gewechselt. Die Politikerin Anne Lahm begründete ihren Schritt mit der Außen- und der Migrationspolitik der Grünen Partei. Ausdrücklich bezeichnete sie die Grünen dabei als, Zitat, Kriegstreiber. Außerdem kritisierte sie, dass Deutschland derzeit seine Staatsbürgerschaft zu einfach und zu schnell verleihe.
Das war wohl nichts für Korrektiv. Als Fake-News-Schleuder hatte das selbsternannte Recherchenetzwerk auf 1 hinstellen wollen. Bereits am 27. August hatten die vermeintlichen Faktenchecker bei uns angefragt, wie wir unsere Berichterstattung belegen wollten, dass Migranten 6-mal häufiger zum Messer greifen als Einheimische. Doch die Antwort von auf 1 Chefredakteur Stefan Magner dürfte den Soros finanzierten Denunzianten nicht gefallen haben. Denn Magner stellte wörtlich klar: Sie glauben nicht, dass Migranten häufiger zum Messer greifen als Deutsche? Das sagt aber sogar der Präsident der Bundespolizei, der bekanntlich unter der Fuchtel von Nancy Faeser steht und dort wohl einen engen Maulkorb aufgesetzt bekommen hat. Und noch einen Tipp hat er für Korrektiv. Sie finden sicher auch in der BKA-Statistik einige spannende Zahlen, aber nicht gleich reflexartig nach rechter Gewalt suchen. Die Antwort wurde übrigens schon am Mittwoch versandt, dennoch hat Korrektiv bisher keinen Faktencheck über uns gebracht. Daher veröffentlichen wir unsere Antwort nun selbst. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.